Miri Schönberger ist eine weitere Bewohnerin bei mir im Heim. Sie hat ein Gedichtband geschrieben, Miri Schönberger. Ich wusste immer, dass sie in Auschwitz war, weil ich wusste, dass sie eine Nummer hat. Aber sie hat nie drüber geredet. Und okay, wer nicht mit mir redet, ich gehe nicht hin zu den Leuten und sage, erzählt mir was oder so. Tatsächlich so, dass ich ganz am Anfang mit den Leuten auch gar nicht reden wollte. Das hat ewig lang, wollte ich nicht mit denen über den Holocaust reden. Das war mir viel zu krass. Das kam erst irgendwann später, weil die Leute wollten dann mit mir darüber reden. Und bei Miri war es so, dass sie ewig lang nicht drüber reden wollte. Und irgendwann hat sie mich, also das auch aus dem selbstständigen Wohnen, das sind Leute, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben, aber wenn die irgendwas brauchen, dann klingeln sie. Und ich war an einem Tag zuständig, den Leuten zu antworten, und es klingelt aus ihrem Zimmer. Und sie sitzt da in ihrem Sessel und sagt, ihr ist irgendeine Stricknadel runtergefallen oder sowas. Also das hat mich schon aufgeregt, so wegen sowas werde ich geholt und so. Dann bin ich da hin und habe so unten rumgeguckt und alles und finde sie nicht und alles. Und sie krempelt zu ihrem Haus und sagt, ich bin eine Überlebende von den Mengele-Zwillingen. Und hat angefangen zu erzählen von den Experimenten und alles. Wow. Ja, sie hat gesehen im Fernsehen irgendwas, dass es Leute gibt, die nicht mehr glauben, dass der Holocaust passiert ist, und sie wird irgendwann sterben und alles sind irgendwann weg und dann glaubt es niemand mehr. Man muss diese Geschichte weitertragen, hat sie gesagt. Und Miri hat Gedichte geschrieben über Auschwitz. Das ist ein Gedichtband von ihr, das ist alles auf Hebräisch. Ich habe ein Gedicht übersetzt. Auschwitz. Die Nacht stieg herab, Dunkelheit ringsum. Doch was ist das plötzlich? Woher das Licht? Der Teufel herrschte hier über alles. Das Licht der Finsternis erleuchtet die Nacht, weil das Licht, das hier leuchtet, vom Kamin der Verbrennung kommt. Ein Gedicht, das sie geschrieben hat. Und dieses Bild hier von den Mengele-Zwillingen war ihr Computerbildschoner. Das ist eine Frau, die hat sich nie davon lösen können, obwohl sie nie eigentlich mit jemandem gesprochen hat, war das bis an ihr Lebensende. Und dann, als sie irgendwie mitbekommen hat, dass es Leute gibt, die das in Frage stellen, hat sie es erzählt jemandem, von dem sie weiß, hat sich damals schon im Heim rumgesprochen, dass er die Geschichten weiter erzählt. Ich habe irgendwann auch Leute außerhalb vom Heim kennengelernt, Überlebende. Und bei einer Gruppenreise, die ich gemacht habe, eine Gewerkschaftsdelegation aus Deutschland, habe ich vermittelt von, also die Gewerkschaft in Givatheim, die betreut so ein Seniorenseminar, und da sind viele Überlebende. Und weil die einen Austausch gemacht haben, den ich mitorganisiert habe, hat die, hieß der Trutt in Givatheim, ein Treffen organisiert für die deutsche Gruppe mit einem Überlebenden, aber der konnte kein Deutsch und kein Englisch. Und ich habe gesagt, okay, ich übersetze. Eli Roth hieß er, aus Ungarn, auch Überlebender von Auschwitz. Und eben bei dieser Seniorengruppe, die sich einmal in der Woche trifft, im Bet Voli, eine Außenstelle von Yad Vashem, wo die Histad Rut Seminare anbietet für alte Menschen. Und wir sind da gesessen und er hat gesagt, bevor ich anfange zu erzählen, möchte ich was fragen. Ich möchte fragen, die Leute, die hier sitzen, ob sie wissen, dass die Shoah tatsächlich stattgefunden hat, oder ob sie schon zu denen gehören, die das nicht mehr glauben und denen man das zuerst beweisen muss. Und es war krass für mich zu hören. Und ich bin aber auf sowas immer wieder und wieder und wieder gestoßen. Es ist eine Angst, die ganz viele Leute umtreibt an ihrem Lebensende. Die bekommen mit, dass verharmlost wird und dass verleugnet wird. Und es ist total belastend für diese Leute. Eli Roth sagt, dass es bald schon keine Zeugen mehr am Leben sein werden. Und dass man schon bald der Holocaustleugnung nicht mehr die eigene Geschichte entgegenhalten kann. Und deswegen möchte er die Geschichte Leuten erzählen, die sie dann auch weitererzählen. Eli Wiesel hat mal gesagt, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selber ein Zeuge werden. Und tatsächlich so, ich habe mich mit israelischer Holocaust-Pädagogik beschäftigt, habe verschiedene Gedenkstätten besucht, immer das pädagogische Mitarbeiter getroffen und die gefragt, da schreibe ich demnächst eine größere Reportage drüber. Und es ist tatsächlich so, dass man in Israel schon vor längerem das Konzept entwickelt hat, Geschichten zu erzählen. Es war immer viel zu lang im akademischen Betrieb alles auf Zahlen und Fakten basiert, die den Leuten nicht nahe gehen. Und heute ist man dazu übergegangen und Geschichten zu erzählen. Das ist hier möglich bei Orten, wo passiert ist. Die gibt es natürlich in Israel nicht. In Israel wird es gemacht anhand von Gegenständen, Sachen, die Leuten gehört haben. Und anhand von diesen Gegenständen werden Geschichten erzählt. Oder eben, es werden Zeugenberichte weitererzählt. Und ich habe viele, viele, viele Zeugenberichte gehört. Und ich kann nicht alle hier weitergeben. Ich habe einen Bewohner, der war... Ich habe meine Spätschicht bis 11 Uhr, ich saß da, es war kurz vor 11, ich habe mich schon gefreut, dass ich gehe und so den ganzen Tag und so da gehangen im Stuhl und dann kommt jemand auch von oben, der war damals schon 100 Jahre alt, Robert Tomaschow, und der hat sich irgendwie mit Kaffee oder so verbrannt und der sitzt dann da und sagt, wo ist der Pfleger? Ich sage, ich weiß nicht, wo der gerade ist, er setzt dich hin und wart halt auf ihn und so und hat aber keine Lust, auch mich groß zu unterhalten. Ich war viel zu müde und so und er guckt mich die ganze Zeit so an. Ich denke, was guckt er mich so an? Und dann sagt er, ich bin mal Eichmann gegenüber gesessen, genau in dem Abstand, wie ich jetzt dir gegenüber sitze. Auch er, ein ungarischer Jude in diesem Hotel, wo die Nazis waren. Also es ist eine ganz krasse Geschichte. Die ist, ich habe die aufgeschrieben, kann man nachlesen. Die ist unglaublich. Dieser Mensch ist viermal dem Transport nach Auschwitz entgangen und wurde einmal vor den Augen von Eichmann ausgepeitscht. Ein anderer Bewohner, Israel Dinari, ist 1942 auf dem Flüchtlingsschiff Struma gewesen. Struma ist von... Konstanza wollte nach Palästina, gab kein Einreisezertifikat, die wurden in der Türkei festgesetzt und die Türken haben sie irgendwann zurück aufs Meer geschickt und ein sowjetisches U-Boot hat es abgeschossen, alle sind gestorben. Aber Israel Dinari, er war der Einzige, der ein Einreisezertifikat hatte und war der Einzige, der in Istanbul von Bord durfte. Und der Einzige Überlebende von diesem Schiff, also noch einer, der das überlebt hat, eben, der drauf war und dann, also einen hat man noch rausgezogen, lebend, und der viel erzählt hat. Und der war auch ein Trauma, irgendwann hat er halt nicht mehr so alles verstanden, war über 100 Jahre alt und hat dann immer so seinen Namen ausgerufen. Das muss irgendwie mit der Geschichte zusammen sein, in verschiedenen Sprachen. Und auch auch zum Teil im Schlaf hat er Sachen so geschrien und gerufen. Und da hat er immer einen Namen gerufen, er hieß damals Dinari, aber damals hieß er Frankl, und er hat immer Mischpacha Frankl, ich wusste gar nicht, was er meint, bis ich irgendwann diese Geschichte von der Struma, und dann lese ich plötzlich, Frankl durfte vom Schiff und dachte, das kann ja gar nicht sein, das ist er, und das war dann tatsächlich so. Und ein anderer Bewohner von mir war bei der Resistance auf Korsika und so weiter und so weiter. Ich möchte aber jetzt von einem anderen Bewohner noch erzählen, der mir ganz wichtig ist, weil er im Widerstand war. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, auch im Gedenken in Deutschland an die Shoah, warum dieser Aspekt des Widerstands hier kaum Erwähnung findet. In Israel heißt der Holocaust-Gedenktag Yom HaShoah VeGvura, Tag des Gedenkens an Holocaust und Heldentum. Überall haben sich die Juden gewehrt, auf verschiedene Weise. Zum Teil, sie haben Anordnungen sich widersetzt, sie haben Sachen gemacht, die man nicht durfte, im Ghetto, illegal Schulen aufgebaut und so weiter und sich auch in vielen, vielen Orten gewaltsam widersetzt. Ein Bewohner von mir, der unglaublichste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Judah Maimon stammt aus Krakau, hat mit seiner Familie, wie alle anderen Familien auch, musste ins Ghetto, als in Krakau ein Ghetto errichtet wurde, in einer Dreizimmerwohnung wohnen, in einem Zimmer von einer Dreizimmerwohnung wohnen, total beengt. Und er hat erzählt, dass Betätigungsmöglichkeiten und Bewegungsfreiheit von Bewohnern vom Ghetto immer weiter eingeschränkt wurde. Er erzählt auch von diesem perfide, ausgeklügelten Psychoterror, ständig die Not zu verschärfen von den Juden und ihnen andererseits immer irgendwie einen kleinen Hoffnungsschimmer zu lassen. Und er erzählt, die Bewohner vom Ghetto konnten sich nicht vorstellen, wie weit die Grausamkeit der Nazis gehen würde. Und dann kommen irgendwann die ersten Nachrichten vom Massenmord an Juden ins Ghetto, die Erschießung von Ponau. Er und andere junge Zionisten, das waren alles Leute, die auswandern wollten nach Palästina. Der Krieg kam ihnen zuvor und die haben gesagt, wir lassen uns nicht wie Lämmer zur Schlachtbank führen. Und haben angefangen, sich zu wehren. Und weil sie nicht sterben wollte, ohne sich widersetzt zu haben, war Juda einer von den Leuten, die die allererste Widerstandsgruppe auf polnischem Boden gegründet haben. Und Juda, weil er mir auch so wichtig ist, ihn möchte ich auch kurz in einem Film vorstellen und ihn habe ich untertitelt, weil es mir wichtig ist.
שיקגו הייתה תחקת השפעה של אמסטרום בעצמת דיבור גרמנים, גם אבא ואמא שלי דיבור גרמנים פרפקט. זאת אומרת, כמעט שפה אין צוות אתק בפקט, אבל בעצמת גרמנים. הם אמרו, לא יכול להיות, גרמניה התרבותית שיצא גדולי סופרים, גדולי פילוסופים, גדולי קומפוזיטורים, לא יכול להיות שהיא תעשה דבר כזה, תהרוג את כולם, לא יכול להיות. הם לא הבינו, אבל צעירים, כאשר באו אידיון, אמרנו שזה עובדה שהם שולטים את כולם למוות, ואנחנו צריכים להתאגד בכוח. אחרת זה באמת קסם כמו שאנחנו מתאבק. ירגו אותנו אפילו לא להרים אצבע, ואז קמה תנועת התאגדות שנקרא החלוץ קלאק, אני מדבר על החלוץ הלוחם, זה פייפר.
Es ist unglaublich, als ich in der Library geschaut habe, es gibt nichts auf Deutsch über diese Gruppe. Nichts. Nur eine Erwähnung in einer Zusammenfassung von verschiedenen Aufständen, irgendwie ein bisschen und so weiter. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schreibe was und habe mich mit ihm unterhalten und alles, was ich gefunden habe auf Hebräisch und zum Teil auf Englisch, im Tacheles wurde es veröffentlicht und auf Hagalil auch. Diese Gruppe hat zwei Tage vor Weihnachten 1942 und das hat später den Aufstand in Warschau auch inspiriert. Juda war befreundet mit Zivia Lubatkin, das waren sehr gute Freunde, er kannte auch Antek. Die waren von der gleichen zionistischen Jugendbewegung. Die haben angegriffen, Treffpunkte von, also Krakau war ja die Hauptstadt vom Generalgouvernement. Zwei Tage vor Weihnachten kamen viele Offiziere, hohe SS-Leute und so weiter zusammen und sie haben mit Molotow-Cocktails, wo ihr Physiklehrer ihnen beigebracht hat, wie man die baut, die angegriffen, die Deutschen, und haben mehrere davon getötet. Und es war dann in der Stadt, am nächsten Tag gab es Gerüchte, dass Fallschirmjäger, russische, man konnte sich nicht vorstellen, dass das die Juden gemacht haben. Die meisten wurden noch in der gleichen Nacht gefasst und man kann es alles in dem Bericht nachlesen, den ich geschrieben habe. Juda konnte entkommen, wurde aber 1943 gefasst, wurde in berüchtigtes Gestapo-Gefängnis gesteckt, als politischer Gefangener aber nach Auschwitz deportiert, wurde nach wenigen Wochen Zwangsarbeit krank, kam in Krankenbau, wo ein Patient nicht länger als 14 Tage sein durfte. Wer zwei Wochen im Krankenbau ist, kommt ins Krematorium. Er hat am 13. Tag 40 Grad Fieber und er weiß, am nächsten Tag kommt er in die Gaskammern. Und er will unbedingt diese Geschichte weitererzählen, diese Geschichte vom Widerstand in Krakau. Er will, dass diese Geschichte irgendwie die Juden in Palästina erreicht, dass die wissen, dass die Juden sich nicht haben wie die Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Und er sieht irgendwie einen Pfleger, der ihm irgendwie so aussieht, als könnte er es ihm erzählen, und winkt ihn zu sich ran und erzählt ihm und stellt sich raus, dass er aus der gleichen zionistischen Jugendbewegung ist und im Untergrund von Auschwitz. Und er sich beratschlagt mit seinen Befehlshabern aus dem Untergrund und sie ihn neu ausweisen und er in dem Krankenhaus bleiben kann und in den Kellerräumen sich eine Zeit lang verstecken kann. Und tatsächlich schafft er es, 22 Monate Auschwitz zu überleben. Und nicht nur das. Es ist einer der wenigen Leute, denen es gelungen ist, aus dem Todesmarsch zu entkommen. Im Lager Gleiwitz, versteckt, auf dem Dachboden, fast erfroren, entkommen. Und dann war der Krieg für ihn, also irgendwann, dann sind sie weiter, wurden bei Leuten im Keller versteckt und dann kamen die Russen und er war frei und er geht zurück nach Krakau. Und davon erzählt er hier.
זה היה בשבילי פברואר, ביום הולדת שלי, 21, אני באתי בקרב כשהיו 25,000, 65,000 יהודים, לא היו יהודים, היו 600 יהודים. כל הבתים היו ריקים. כל הבתים שאני הכרתי, שמשפחה גדולה, וחברים, ומשפחה, ובקרים, הכל היה ריק. ורגע, ראיתי אז איזה אסון קרה לעם יהודי.
Das ganze Interview ist unglaublich, was er erzählt. Am Schluss erzählt er noch, dass einen Auschwitz nie in Ruhe lässt. Und auch wenn man tanzt und feiert und trinkt und so, und irgendwann redet man doch wieder über Auschwitz. Und er sagt, er träumt jede Nacht von Auschwitz. Und ich habe mich mit ihm wirklich sehr gut angefreundet. Ich habe auch einmal eine Gruppe, ihn als Zeitzeugen zu einer Gruppe organisiert und die haben gefragt, was es so jemandem mitbringen sollen, so einem Überlebenden und mir. Und ich habe gesagt, auf jeden Fall 2 Flaschen Wodka. Und ich so, voll witzig und so. Und was in echt? Ja, 2 Flaschen Wodka. Und dann Wodka bekommen und sogar einen zusammen getrunken. Er war, wie gesagt, befreundet mit Zivia Lubertkin. Und ich fange jetzt an, diesen Bogen zu spannen, den du angekündigt hast. Zivia Lubertkin, ich werde jetzt nicht zu ihr groß was sagen. Ich denke, sie ist bekannt, wenn nicht, nachlesen. Auf jeden Fall eine der großartigsten Menschen. Im Juni 1946 kam sie nach Palästina. Also sie war Widerstandskämpferin, sie war eine Kommandantin beim Aufstand im Ghetto Warschau. Und sie hat im Kibbutz Yagur erzählt vom Widerstand. Viele in Palästina Juden wussten gar nicht so viel vom Widerstand. Und sie hat erzählt, sie hat den ganzen Tag lang erzählt. Sie hat in einem riesen Zelt gestanden und von den Tagen der Zerstörung und der Revolte erzählt. So hieß auch später das Buch. Also man hat das alles aufgeschrieben, was sie erzählt hat. Und daraus wurde ein Buch. Und also ich empfehle es wirklich jedem. Es heißt genauso Tage der Zerstörung und der Revolte. Und die Zuhörer, das waren so Palmach-Leute, Yitzhak Sadeh und alles, und haben ihr gespannt zugehört. Und sie hat wirklich einen ganzen Tag lang geredet. Und sie wurde dann auch für die Kibbutzbewegung zum wichtigen Anknüpfungspunkt für den Kampf um den Staat Israel. Und Zivia sagt einleitend zu ihren Ausführungen, dass sie während der Zeit von Zerstörung und Tod umgeben waren und nur wegen einem Gedanken am Leben blieben. Und das war der Gedanke an die ferne Heimat und an die Arbeiterbewegung in Eretz Israel. Und das war das, wo sie sagt, das hat sie am Leben erhalten. Dieses Wissen, dass es da diese Arbeiterbewegung gibt und die Juden in Palästina, die dort ein Gemeinwesen haben und einen Staat gründen. Und ich mache gerade was zu Frauen in der Armee und ich war total geflasht, herauszufinden, dass die allererste Kampfpilotin in Israel jemals war die Enkelin von Zivia Lubertkin und Antek Zuk. Also sie waren ein Paar auch, Antek, und Antek war der Stellvertreter von Mordechai Anilewitz, und Zivia Lubertkin war auch eine Kommandantin und gleichzeitig seine Partnerin. Und deren Enkelin war die erste Kampfpilotin in Israel. Jemand, wo seine Geschichte total anschaulich macht, den Zusammenhang, ist Pesach Andermann. Und was ich von ihm erzähle, hier sitzt jemand im Publikum, ich war vor ein paar Tagen mit ihr bei ihm. Ich habe eine Zeugin, dass das, was alles, was ich jetzt erzähle, stimmt. Er schreibt in diesem Buch über sein Leben, über das, was er im Holocaust durchgemacht hat, und über seinen Kampf für Israel. Er hat 2013 für einen Newsletter, also zunächst mal muss ich sagen, er war jemand, der 60 Jahre nicht geredet hat über den Holocaust. Er hat es in sich begraben und hat nicht drüber geredet. Er wollte nicht, dass es wie ein Schatten über seiner Familie liegt, und irgendwann fand er es wichtig, dass er erzählt. Und seitdem ist er sehr aktiv und es ist ihm sehr wichtig, und er redet mit deutschen Schülern und kommt an deutsche Schulen und führt Delegationen durch Yad Vashem. Und er hat 2013 für einen Newsletter der Internationalen Schule für Holocauststudien geschrieben: Ich war ein Junge von 12 Jahren und die Flucht war die einzige Waffe, die mir zur Verfügung stand. Er stammt aus Buschasch in Galizien, und die Stadt fiel 1941 im Juli an die Nazis, und seine Flucht vor den Deutschen oder vielmehr vor ihren Handlangern, in dem Buch kommen übrigens gar keine Deutschen vor, nur die Handlanger der Nazis, zieht sich bis Juli 1944 hin. Unglaubliche Geschichten, die hier stehen. Einmal entkommt er einer Aktion im Ghetto, flüchtet auf den Heuboden und kann von dort aus sehen, wie 40 Juden, die erwischt werden, die aus dem Ghetto auch geflohen waren, von ukrainischen Hilfstrupps der SS zusammengetrieben werden. Und weil die ukrainischen Hilfstrupps Munition sparen wollten, haben sie mit Mistgabeln abgestochen, bis sie alle tot waren. Und er hat sich von nahe angeschaut und es sind Bilder, wo er sagt, die verfolgen ihn immer noch. Im Frühjahr 1944 befreit die Rote Armee Buschasch und nur noch 800 von 10.000 Juden sind am Leben. Und dann fällt die Stadt wieder an die Deutschen. Und von den 800 werden 700 ermordet. Und Pestach hat es geschafft, nochmal zu fliehen. Und unter anderem wird er einmal von einer Gruppe Ukrainer irgendwie festgesetzt und die binden ihm eine Patrone auf die Stirn und bringen sie mit Schlägen auf die Hülsenspitze zum Explodieren. Und er bricht blutend zusammen und stirbt aber nicht. Man sieht noch heute die Narbe. Seine ganze Leidensgeschichte während dem Holocaust füllt die Hälfte von diesem Buch. Und ich habe ganz viele Bücher hier. Ich habe die von dem Verlag. Er hat gesagt, ich soll die Bücher an die Leute geben. Sie können es sich nehmen, vielleicht ein bisschen was geben für die Unkosten, die ich hatte, sie zu besorgen. Aber ich habe viele dabei. Es ist ein wunderbares Buch. Und dieses Buch, aber der erste Teil ist nur seine Leidensgeschichte während dem Holocaust. Pessach flieht nach Kriegsende nach Palästina, auch illegal, auch eine Geschichte, auch unglaublich eigentlich, steht auch in dem Buch, kommt in die Landwirtschaftsschule Mikve Israel und er ist ja seelisch, körperlich und emotional ist für ihn Neuanfang. Er hat jahrelang wie ein getriebenes Tier leben müssen und hatte keine Jugend und hier ist schon diese Landwirtschaftsschule. Und beendet die nach 2,5 Jahren und schließt sich dann mit anderen einem Kibbutz an, wird Gründer von einem Kibbutz Meswat Yitzhak in Siedlungsburg Gush Etzion bei Jerusalem. Unterwegs nach Meswat Yitzhak im Siedlungsburg Gush Etzion, schreibt er, wuchs die Erregung. Ich stand unmittelbar vor der Verwirklichung eines Traums, in Eretz Israel den Boden zu bestellen, die Wüste zu bezwingen, dieses Stück Bergland bei Jerusalem zu besiedeln und dort tiefe Wurzeln zu schlagen. Und er macht da das Land urbar und arbeitet und der Siedlungsbock wird oft angegriffen von arabischen Banden. Also nach dem Teilungsbeschluss der UN fangen arabische Milizen an, jüdische Siedlungen anzugreifen, Wege zu blockieren und so weiter. Und besonders dieser Kibbutz wird sehr oft angegriffen von arabischen Banden in der Nachbarschaft. Im Januar 1948 ereignet sich eine Tragödie, die Pessach auch nie wieder aus dem Kopf gehen sollte. 35 Mann, die Nachschub nach Gush Etzion Sachen bringen sollten, wurden in einem Wadi, sind auf einen Hirten getroffen, auf einen arabischen Hirten. Und sie haben ihn entkommen lassen. Sie haben gesagt, okay, nee, wir töten diesen Schäfer nicht. Und er ist in die Dörfer gegangen zu den Arabern, hat erzählt, dass da 35 Leute unterwegs sind. Die wurden alle massakriert, zerstückelt und die Stücke wurden nach Gush Etzion geschickt. Geschändete Leichen ohne Nasen, Ohren, Genitalien und so weiter sind dann da angekommen. Also das war so ein richtiger, auch so ein Kampf, den er dann weiter kämpfen, das war nicht selbstverständlich, dass sie da diese Siedlung hatten. Die waren umgeben von richtig krass feindselig gesinnten Menschen, ihnen feindselig gesinnte Menschen. Und das Ganze wurde dann nochmal krasser eskaliert, kurz vor der Staatsgründung, als die Arabische Legion mit dem Ziel Jerusalem mit 45 Panzerwagen den Siedlungsblock angreift. Also er liegt genau auf dem Weg nach Jerusalem und sich 10.000 Araber anschließen dieser Offensive. Und es war die Arabische Legion, das war eine starke Armee, die hatten britische Kommandanten und waren ausgebildet von den Briten, das war eine richtige Armee. Die Verteidiger, das waren Leute, die halt von der Haganah und es gab ein paar Palmach-Leute. Und sie haben gekämpft gegen diese und haben sich nicht zurückgezogen. Und sie haben sie 2 Tage lang aufgehalten, diese reguläre, starke Armee. Und Ben-Gurion hat in seinen Aufzeichnungen geschrieben, wenn es heute ein jüdisches Jerusalem gibt, danken wir dies vor allem den Verteidigern von Gush Etzion. Erst als ihnen die Munition ausgegangen ist, haben sie die Stellung am Felsenhügel geräumt und sich in Richtung Quartieren zurückgezogen. Und das war, also Nina kann das bestätigen, aber auch inzwischen ist nicht mehr so leicht mit ihm, sich zu unterhalten. Früher habe ich mich viel mit ihm unterhalten. Er sitzt gerne im Kaffeehaus und so und hat dann davon erzählt. Inzwischen ist er nicht mehr so. Es gibt nur noch ein paar Geschichten, auf die er immer wieder zurückkommt. Und das ist eben dieser Kampf. Und er hat erzählt, wie sein Gewehr so heiß war, dass er es mit der Mütze anfassen musste. Büchse, sagt er, kann so Deutsch, meine Büchse. Und die war so heiß. Und am Schluss hatte ich noch eine einzige Patrone für mich selber. Und er war dann aber, als sie sich dann zurückgezogen haben, weil er das Gelände kannte wie kein anderer, für den Abtransport von Verletzten verantwortlich, also nach Mesuot Yitzhak zurück. Und Barak schreibt ihm 2008, Ehud Barak schreibt ihm 2008, der Felsenhügel, auf dem das erbitterte Gefecht stattfand, ist heute eine Gedenkstätte, besucht von israelischen Kindern und Soldaten, die, wie ich hoffe, die Geschichte ihres Heldentums von dort weitertragen würden. Pessach schreibt in seinem Buch, ich hatte so viel Verfolgungen und Gefahren durchgemacht und immer wieder um mein Leben gekämpft, aber der Kampf um Gush Etzion maß ich eine besondere Bedeutung bei. Hier hatte ich die Gewissheit, für ein heiliges Ziel zu kämpfen und nicht nur für das eigene Überleben. Der Kibbutz Gush Etzion, der auch zu diesem Gush Etzion Siedlungsburg gehört hat, ist gefallen und alle Leute, die da waren, die jüdischen Verteidiger, wurden massakriert. Und man wusste, Mesuot Yitzhak wird das Nächste sein. Und er schreibt, ich persönlich war völlig einig mit dem Gedanken, dass dies der letzte Kampf meines Lebens werden könnte. Ich hatte wenigstens meinen Traum wahrgemacht. Ich hatte Jerusalem verteidigt und meinen bescheidenen Beitrag zu Israels Wiedergeburt geleistet. Er wurde nicht umgebracht, er wurde kurz bevor die arabische Legion Mesuot Yitzhak eingenommen hat, wurde ausgehandelt zwischen Ben-Gurion und Abdullah, dass die Juden in Gefangenschaft geht. Er ist in eine jordanische Gefangenschaft gekommen. Diese Geschichte, und das ist das Thema heute, dieses Nie wieder. Judah hat gekämpft für die jüdische Ehre. Oder wie Dov Dolek, sein Kommandant, damals gesagt hat, wir kämpfen für drei Zeilen in den Geschichtsbüchern. Sie wussten, sie können die Deutschen nicht schlagen. Aber sie kämpfen für die jüdische Ehre, um nicht wie Lämmer sich zur Schlachtbank führen zu lassen. Und jetzt auch in aussichtsloser Position. Aber man kämpft, man hält die Armee zurück und Befestigungsanlagen können gemacht werden in Ramat Rachel und Jerusalem fällt nicht. Es muss zusammen gedacht werden. Ich habe gesagt, ich habe am Anfang nicht mit den Leuten reden wollen über den Holocaust. Das war mir viel zu heftig. Die Vorstellung, dass die Leute das durchgemacht haben. Ja, ich wollte es nicht wissen von den Leuten. Ich habe angefangen, mich mit ihnen zu unterhalten über den Befreiungskrieg. An welcher Front hast du gekämpft, in welcher Einheit und so weiter. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das überhaupt so, Leute stellen sich in einem Kampf, der eigentlich fast aussichtslos ist und kämpfen bis zur letzten Kugel. Und um das zu verstehen, muss man einfach verstehen, und kann man nicht einfach das ausblenden, den Holocaust. Das gehört einfach beides zusammen. Die Erfahrung des Holocaust und diese unbedingte Wille, dieses Land, das man jetzt hat, zu verteidigen. Am 14.05.1948 wird die Unabhängigkeit verkündet. Regina, von der ich vorher erzählt habe, tanzt in den Straßen. Am gleichen Abend greifen 5 arabische Armeen an, um den Staat zu vernichten. In seinem Geleitwort zu diesem Buch schreibt Pessach, ich empfinde auch tiefe Trauer über den tragischen Tod mehrerer 100 junger Männer, Holocaust-Überlebenden, letzten Vertreter ihrer ermordeten Familien, die während des israelischen Unabhängigkeitskriegs ins Land kamen, sofort an die Front geschickt wurden und auf dem Schlachtfeld fielen. Viele sprachen kaum Hebräisch und hatten nicht mal eine Grundausbildung an der Waffe erhalten. Einige junge Männer, die mit mir in jordanische Gefangenschaft waren, erzählten uns, sie seien direkt vom Schiff in die erbitterten Gefechte an der Front bei Latrun in den Jerusalemer Vorbergen geschickt werden. Diese Menschen, die den Holocaust erlebt haben, zum Teil, also nicht nur eine Kollektiverinnerung, sondern der konkrete Mensch, der gerade den Holocaust überlebt hat, muss um die Existenz von Israel kämpfen. Und einer davon, der in Latrun gekämpft hat, Latrun ist in den Vorbergen von Jerusalem, aber nicht Gush Etzion, ist Richtung Bethlehem, latronisch auf dem einzigen Versorgungsweg, den es damals gab, nach Jerusalem. Da ist so ein Polizeifort, das wurde übergeben an die arabische Legion und die Juden haben es nie geschafft, das zu erobern. Die erst als sie den Behelfsweg geschlagen haben, konnten sie die Belagerung von Jerusalem durchbrechen. Und einer, der dort gekämpft hat, war Moshe Givon, von dem ich vorher erzählt habe. Mit der Nummer auf dem Arm, mit anderen, die auch die Nummer auf dem Arm hatten, hat er gekämpft. Und viele von seinen Kameraden sind in dieser Schlacht gefallen. Und er hat aber zu mir gesagt, er wusste, dass mit diesem Kampf um den jüdischen Staat nicht weniger auf dem Spiel steht als die jüdische Existenz. Und dass es selbstverständlich für ihn war, dass er kämpft dafür. Nach allem, was ich erlebt habe, hat er gesagt. Sein Bruder, der den Krieg in russischer Gefangenschaft überlebt hat, und nach Eretz Israel ausgewandert ist und sie haben sich freudig begrüßt und getroffen und so weiter, ist gefallen in diesem Krieg. Und der Mann von Miri ist gefallen im Unabhängigkeitskrieg. Es gibt ein Kibbutz zwischen Tel Aviv und ein bisschen nördlich von Gaza, Yad Mordechai heißt er. Ich erzähle jetzt nicht viel davon wegen der Zeit, benannt nach Mordechai Alilewitz, dem Anführer vom Aufstand Ghetto Warschau. Dort die ägyptische Armee Richtung Tel Aviv muss über diesen Kibbutz. In diesem Kibbutz sind 110 Verteidiger. Es gibt weniger Waffen als Verteidiger, sie machen Molotow-Cocktails und so weiter, sind ganz schwach bewaffnet. Und auf diesen Kibbutz rücken vor 2 Infanteriebataillone, eine Panzerbataillon, Artillerie und Luftwaffe von der ägyptischen Armee. Und die Ägypter brauchen 5 Tage, um diesen Kibbutz einzunehmen. In dem Kibbutz sind 1/3 der Verteidiger schon gefallen, viele verletzt, es ist unmöglich, sie haben keine Munition mehr und so weiter und beschließen erst dann, den Kibbutz zu räumen. Sowas, und da gibt es ein Museum, sowas kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht versteht, dass dieser Kibbutz auch gegründet wurde von einer Gruppe von Hashomer HaZair, die noch als allerletzte rauskamen aus Polen und auch von Leuten, die den Holocaust mitgemacht haben und nach dem Krieg in diesen Kibbutz gekommen sind. Dieser Krieg, und solche Geschichten gibt es von jedem Frontabschnitt, Degania und so weiter, Nekba, kann man alles nachlesen, ganz wundersame Geschichten von völlig unterlegenen jüdischen Verteidigern, die sich gegen mächtige arabische Armeen gestellt haben. Der Krieg endet mit der Waffenstillstandslinie von 49, auf die heute aus welchen Gründen auch immer als Grenzen von 67 referiert wird. Und 1967 stehen die Zeichen erneut auf arabische Invasion. Der erste Vorsitzende der PLO, Ahmed Shukairi, sagt, dass alle Israelis, die den Krieg überleben würden, bleiben dürfen und fügt hinzu, dass er davon ausgeht, dass es nicht viele Überlebende geben wird. Die Leute, mit denen ich mich unterhalte, im Heim, schauen in den ausländischen Nachrichten, sehen wir in Ägypten, in Kairo, der Mob auf der Straße Tod Israels fordert und den Judenhass auch in anderen Nachbarländern. Und ihnen ist klar, dass die Araber, den arabischen Staaten, einen erneuten Versuch unternehmen werden, den jüdischen Staat und seine Bewohner zu vernichten. Der Feind bietet doppelt so viel Truppen auf wie die Israelis, 3-mal so viel Panzer und mehr als 3-mal so viele Kampfflugzeuge. Man muss sich dieses Gefühl vorstellen. Der damalige Kommandant, der Fallschirmjäger Uzi Narkis, legt in der Dokumentation, die ich gesehen habe, dar, dass die Belagerung von allen Seiten das Gefühl erzeugt hat, von aller Welt verlassen zu sein und dass sich dieses Gefühl mit der Erfahrung des Holocaust verbunden hat. Dass die Folge von der Invasion Vernichtung gewesen ist, und das ist genau das, was mir meine Bewohner auch erzählen, wenn ich mich mit denen unterhalte, die sagen, dass das Gefühl von ihnen war, dass ihnen eine neue Vernichtung droht. Die Israelis können, wie wir wissen, 67 ihre Vernichtung zuvorkommen und die militärische Auseinandersetzung für sich entscheiden. Und dieses ist ein exzellentes Beispiel für die Notwendigkeit von überlegenen israelischen Streitkraft. Die Sicherheit von Juden kann nur in einem souveränischen jüdischen Staat mit einem überlegenen Militär garantiert werden, sonst von nichts. Das ist die Lehre von der Geschichte. Fragt man, was ist die Lehre von der Geschichte und so weiter. Was bedeutet nie wieder? Das ist in Deutschland irgendwie, man hört ja alle möglichen Interpretationen dafür. Nie wieder Krieg oder weiß der Teufel was. In Israel gibt es nicht. In Israel bedeutet nie wieder nur eins. Es bedeutet nie wieder eliminatorisch gesinnten Antisemiten ausgeliefert zu sein. Nie wieder. Diese Erfahrung von dem Holocaust hat zu nur einer einen möglichen Deutung von diesem nie wieder geführt. Schon 1973 kommt zur nächsten militärischen Anstrengung, Israel zu vernichten. Ägyptische Truppen überrennen israelische Stellungen auf dem Sinai und der Yom Kippur-Krieg ist ein richtig schwarzes Kapitel in der israelischen Landesverteidigung und führt zu Augen, wie existenziell diese Bedrohung für den jüdischen Staat ist, wenn die israelische Armee die Initiative und die Überlegenheit verliert gegenüber seinen Nachbarn. Und bei Regina ist so, total tragisch, ihr Sohn stirbt, fällt im Yom Kippur-Krieg. Ihre Eltern sind im Holocaust gefallen und ihr Sohn im Yom Kippur-Krieg. Weiß nicht, sind ja alles Israel-Experten hier. Eine Woche nach dem Holocaust, nur um das nochmal zu vergegenwärtigen, jetzt auch vor dem Hintergrund von dem, was ich erzählt habe. Eine Woche nachdem man in Israel im Holocaust gedenkt und im Widerstand, gedenkt man den Gefallenen der Kriege und den Opfern des Terrors. Im Heim ist so, dass die Leute trauern um ihre Angehörigen, die von Deutschen ermordet wurden, und eine Woche später um die Angehörigen, die der arabischen Aggression gegen den jüdischen Staat zum Opfer gefallen sind. Und jeder hat Angehörige, jeder. Jeder trauert zweimal. Jeder hat Familie, die im Holocaust umgekommen ist. Jeder hat Angehörige, die gefallen sind bei Anschlägen oder in Kriegen. Und jetzt geht dieser Tag der Trauer um die Gefallenen, der ein total heftiger Trauertag ist, das sind ja, sich das vorstellen, Kinder das, von Leuten, die gefallen sind. Und der geht, den ganzen Tag kommt im Fernsehen nur Geschichten von Gefallenen, 24 Stunden lang. Alle Geschäfte sind zu und man kann auch nichts anderes machen, als sich das anzuschauen. Und direkt danach, mit Sonnenuntergang, geht es in Unabhängigkeitsüber. Und das ist der freudigste Tag, den es in Israel gibt. Da wird die Unabhängigkeit gefeiert. Und das zeigt einfach auf, wie zusammengehörig das alles ist. Der Holocaust, die Verteidigung von Israel und die Unabhängigkeit von Israel. Und es ist ja nicht so, dass 1973 das dann alles aufhört. 1974 sterben bei einem Überfall auf Kiryat Shmona 18 Menschen, darunter 8 Kinder. Wenig später bei einer Besetzung von einer Schule in Maalot 22 Schüler ermordet. 1978 Küstenstraßenmassaker mit 38 Toten. Ich bin 39 Jahre alt. Ein Israeli in meinem Alter hat miterlebt, Libanonkrieg, erste Intifada, Skat-Raketen auf Tel Aviv, zweite Intifada 2002 mit 1000 Toten auf israelischer Seite, zweiten Libanonkrieg 2006, die Auseinandersetzung der Militärischen mit der Hamas 2008, 2012 und 2014, Raketenalarme, Terrorwellen, Messerintifada und so weiter. Ich habe eine Gruppe letztens in diesem Bet Wollin gehabt, in dieser Außenstelle von Givat Ayim, das ist benannt nach Wollin, dieser Region in der heutigen Ukraine, die dem Mord an den Juden in Wollin gedenkt. Und wir wurden rumgeführt von einer Frau, deren auch Familie umgekommen ist, zum allergrößten Teil dem Holocaust zum Opfer gefallen ist. Und ihr Mann ist getötet worden bei einem Terroranschlag in Sorona vor einem Jahr ungefähr. Pessach sagt, noch heute sind wir bedroht und unsere Feinde versuchen uns brutal zu terrorisieren. In aller Welt gibt es Menschen, die meinen, uns bei jeder passenden Gelegenheit kritisieren zu müssen, wobei teilweise auch antisemitische Beweggründe mitspielen. Sie sehen uns gerne schwach und armselig, ohne begriffen zu haben, dass der Israeli nicht mehr der schwächliche Jude ist, den sie aus der Diaspora kennen. Wir sind uns sicher, dass wir ein Anrecht auf unser kleines Land haben und werden, wenn nötig, darum kämpfen, in unserem eigenen Staat zu leben. Und ich habe das von so vielen Leuten gehört, jetzt letztlich, wo ich die Reportage gemacht habe über Gaza, wo ich mit dem Rami Gold da rumgefahren bin, und er hält irgendwann an und sagt, du bist doch aus Deutschland, und schau dir das an, und das ist heute unseres, und wir geben es nicht nochmal auf. Das ist unsere Lehre aus dem Holocaust. Und ich noch eine Anmerkung am heutigen Tag des Gedenkens an die Reichspogromnacht und an die Opfer des Holocaust. Möchte ich erinnern an die besondere Verantwortung von Deutschland als Nachfolgestaat vom Dritten Reich, diesen Wahn eliminatorisch gesinnter Antisemiten nicht zu unterschätzen. Der Holocaust muss als Mahnung stehen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und dazu gehört ganz aktuell dem Iran den Griff zur Atombombe zu verwehren. Er träumt die Vernichtung von Israels und sie ist mit dem Atombombe möglich. Und Deutschland, dessen Existenzrecht meiner Meinung nach Auschwitz und nach allem, was ich gehört habe und was ich inzwischen für mich ganz klar feststeht, die Existenzrecht nach Auschwitz nur mit der besonderen Verantwortung für den jüdischen Staat gedacht werden kann, darf die Augen nicht davor verschließen, dass diese Ideologie, die Vernichtung von diesen 6 Millionen Juden zugrunde lag, dass die heute von dem Regime geteilt wird. Und wer es wirklich mit diesem Imperativ nie wieder ernst meint, der muss die Restaurierung von wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran von dessen Haltung zu Israel abhängig machen. Es kann nicht sein, dass es eine Kollaboration gibt mit dem Iran und diese ist zu beenden. Und das wäre eine angemessene Form des Gedenkens.